damn time. Moten ist tief im Sinne von untergründig verbunden mit Milieus, in denen die Ästhetik der Sozialität gelebt wird, was Cayes mit solchen Wesen fast unhörbar gemacht wurde, aber gleichwohl wahrnehmbar ist. Der vollständige Titel lautet jetzt Für eine andere Ästhetik, nämlich eine der Sozialität. Thos Cayes und Moten lesen den frühen Marx und fliegen ihm davon. Zum ersten Teil, Intro und Intensitäten. Die folgenden Überlegungen kreisen um drei Herausforderungen, die ich eher Intensitäten als Fragen zu nennen geneigt bin und die viel damit zu tun haben, dass ich an etwas arbeite, was ich vorläufig Ästhetik der Sozialität nenne. Ich spreche lieber von Intensitäten als von Fragen, weil es mir vor allem auch um Inspiration und Faszination geht und nicht einfach um Forschungslücken. Meine Überlegungen sind zunächst einmal inspiriert von Guattaris skizzenhaften Hinweisen in Chaos Moos, wonach die Notwendigkeit besteht, ein neues ästhetisches Paradigma zu denken. Ein neues Paradigma, das vor die Sektorialisierung zurückfragt, die im Zug der Formierung der philosophischen Ästhetik im Tandem mit dem kolonialen Kapitalismus im 18. Jahrhundert entstanden ist. Zugleich aber auch ein neues Paradigma, das in eine schon angekommene Zukunft und immer weiter ankommenden Zukunft der anderen Ästhetik hinausfragt. Hinweise auf die Notwendigkeit, die Naturalisierungsgeschichte der sektorialisierten, das ist Guattaris Wort in der deutschen Übersetzung, der sektorialisierten Ästhetik, die zunächst, das muss man immer wieder betonen, ein Provinzunternehmen in einigen wenigen westeuropäischen Kolonialstaaten war, sich von Anfang an aber als die Ästhetik angepriesen hat, Versuche, dem sich kritisch zu nähern, gibt es zwar auch bei anderen TheoretikerInnen, nicht nur bei Guattari, beispielsweise bei Gayatri Spivak oder den Kunsthistorikern Paul-Oskar Christeller, Simon Gikandi, Larry Scheiner und näher zum deutschsprachigen Bereich Otto Karl Werkmeister und vielen anderen. Oder so viele sind es dann auch wieder nicht. Aber die Letztgenannten lassen es bei einer Kritik oder Dekonstruktion einer wirkmächtigen und gewaltvollen Naturalisierungsgeschichte, während Guattari energisch und energetisch zugleich dazu einlädt, darüber hinaus in das Darunter und Daneben hineinzufragen, um Spuren des alternativen, neuen ästhetischen Paradigmas in Vergangenheit und Gegenwart ausfindig zu machen. Das ist also dieses nicht nur kritische Auseinandersetzen mit dieser gewaltvollen Tradition, die im Inneren der westlichen Ästhetik beheimatet ist, nicht nur eine Kritik dieser Tradition zu erarbeiten, sondern auch darüber hinaus zu fragen, das ist bei wenigen anderen der Fall, in meinen Augen etwa und bekannterweise bei Benjamin oder Glisson, wobei letzterer seinerseits enge Beziehungen zu Guattari hatte. Im Kontext von Thos Cayes laden die Überlegungen von Guattari aber zweifelsohne besonders dazu ein, Guattaris Andeutungen und Skizzen für ein neues ästhetisches Paradigma weiter auszufalten. Zu einer zweiten Inspiration wurde für mich die Tatsache, dass ich mich bei einigen Ausführungen von Thos Cayes zum frühen Marx häufig an Fred Motens Lektüren von frühen Marx-Texten erinnert fühlte, insbesondere was die Sozialität des Menschen als sogenanntes Gattungswesen betrifft. Nicht weniger aufregend erwies sich für mich die Tatsache, dass Moten und Thos Cayes sich teilweise auf genau dieselben Stellen von Marx beziehen, um dann über Marx hinauszufliegen, in gleichwohl verschiedene Richtungen. Erst später sind mir die musikalischen Bezüge zwischen Thos Cayes und Moten aufgefallen, insbesondere zum Ensemble, das nicht zuletzt auf ihre Auseinandersetzung mit Marx zurückgehen, obwohl Marx zur Musik quasi nichts sagt. Darauf werde ich heute nur am Rand eingehen können. Zur dritten Inspiration oder Intensivierung. Diese verschiedenen Richtungen des Davonfliegens seitens Thos Cayes und Moten von Marx, die verschiedenen Richtungen davon genauer zu verstehen und das heißt mich schließlich auch zu fragen, ob sie tatsächlich so verschieden sind, wie ich zunächst dachte, ist die dritte Intensivierung meines Nachdenkens in diesem Vortrag. Ganz grob und in der ersten Annäherung an diese Herausforderung habe ich die beiden Richtungen der Ästhetiken von Troskayes und Moten ungefähr so zusammenzufassen versucht. In Motens Ästhetik der Sozialität, die ich eine Ästhetik der Ensemblage zu nennen geneigt bin, geht es darum, die sozialen Geflechte ästhetischer Bezüge, die schon lange around sind und genau nicht erfunden werden müssen, hörbar zu machen, nicht zuletzt dadurch, dass Moten im eigenen Schreiben auf der Grundlage bereits existierender ästhetischer Sozialitäten weiter improvisiert. Die Ästhetik hingegen, die ich zunächst einmal bei Troskayes Überlegungen, insbesondere im Anschluss an Marx und den strukturalen Linguisten Roman Jakobson aufscheinen sah, ist eine der therapeutischen Intervention in versteinerte und, um mit Guattari zu sprechen, sektorialisierte Verhältnisse. Um den Unterschied der Ästhetiken von Moten und Troskayes zunächst einmal so groß wie möglich und damit selbstredend schon wieder falsch zu machen, könnte man also sagen, Moten entwickelt eine Ästhetik der Bewahrung, der Preservation, ein Wort, das eine sehr große Rolle bei ihm spielt, gegen immer neue Versuche ihrer Auslöschung. Troskayes hingegen geht es um eine Ästhetik der Intervention in und gegen das Naturalisieren sektorialisierter und krankmachender Verhältnisse. Oder anders gesagt, in einer ersten Annäherung dachte ich, dass die andere Ästhetik im Fall von Troskayes als Unterbrechung funktioniert, in jenem von Moten als Verknüpfung zu einer Ensemblage. Insbesondere im Licht von Troskayes Überlegungen im Buch Fonction Poétique et Psychotherapie fühlte ich mich dann aber gezwungen, die gerade genannte Differenz ihrerseits zu differenzieren, nämlich zugunsten zweier verschiedener Akzentsetzungen innerhalb der Anerkennung einer hier und jetzt praktizierten Ästhetik der Sozialität. Ich nehme die These gleich schon mal vorweg. Während Moten ein Ensemble hörbar macht, indem er anfängt, selber mitzuspielen, scheint es mir in der therapeutischen Arbeit von Troskayes vor allem darum zu gehen, die Poesie und die Musik im Sprechen von Patientinnen durch nicht intervenierendes, ästhetisches Zuhören wahrzunehmen oder wahrnehmen zu lernen. Also darum, eine Kreativität der Ensemblage zu bezeugen und für die Heilung ins Spiel zu bringen, die nicht nur dem Milieu der Patientinnen, sondern häufig auch diesen selbst kaum oder gar nicht zugänglich ist. Oder noch einmal anders gesagt, Moten ist tief im Sinne von untergründig verbunden mit Milieus, in denen die Ästhetik der Sozialität gelebt wird, Troskayes mit solchen, wo sie fast unhörbar gemacht wurde, aber gleichwohl wahrnehmbar ist für gewisse Therapeutinnen. Was Troskayes und Moten eint, ist ein großes Interesse und Sensorium für die materialistisch-ästhetische Dimension sozialer, menschlicher und mehr als menschlicher Beziehungen und damit auch für ein Ästhetikverständnis, das weit über das sektorialisierte ästhetische Paradigma der Kunst, das seit 350 Jahren hegemonial und mittlerweile global hegemonial ist, hinausweist. Zu zweitens, Guattaris Forderung und Ankündigung eines neuen ästhetischen Paradigmas. Das Kapitel Ein neues ästhetisches Paradigma in Guattaris Cosmos beginnt mit der Erinnerung daran, dass mit der kolonialkapitalistischen Moderne eine Sektorialisierung beginnt, die in kürzester Zeit zur Autonomisierung der Wertuniversen in der Ordnung des, Zitat, des Göttlichen, des Guten, des Wahren, des Schönen, der Macht führen wird. Im Laufe dieser Entwicklung entstehen im Westeuropa des 18. Jahrhunderts die sogenannten ausdifferenzierten kolonialkapitalistischen Gesellschaften der Moderne im Unterschied zu den kolonisierten, die ab jetzt das Gegenteil von ausdifferenziert primitiv genannt werden. Das ist zugleich auch der Beginn des meist als autonom und frei adressierten Kunstfelds samt der Ästhetik als seiner Theorie, was die Abspaltung der Künste nicht nur von den Handwerken, sondern auch von der Wissensproduktion, der Ethik und der Politik mit sich bringt. Es würde hier viel zu weit führen, daran zu erinnern, auch Guattari tut das nur in minimalen Andeutungen, wie eng diese Sektorialisierung mit der Durchsetzung des Kapitalismus einhergeht, der für die eigenen Profite nicht nur Klassen, Geschlechter sowie Arbeitshände von Arbeitsköpfen getrennt hat, sondern eben auch verschiedene sogenannte gesellschaftliche Teilbereiche, die mit Autonomie und Freiheitsversprechen in die Isolation gelockt wurden. Immer getreu der Devise Teile und Herrsche. Angesichts der kapitalistischen Rahmung dieser Trennungen ist es keine Überraschung, dass vor allem die Ökonomie, der man nach dieser Sektorialisierung nicht mehr mit ethisch-ästhetischen oder politischen Argumenten ins Geschäft fahren konnte, davon profitiert hat, wie unter anderem Foucault gezeigt hat. Auch dazu werde ich jetzt nichts sagen. Guattari ist sich vollkommen im Klaren darüber, dass man diese Trennungen im globalisierten Kolonialkapitalismus nicht einfach durch Entschluss und guten Willen aufheben kann. Und nennt als Beispiel einer gescheiterten Aufhebung eine, wie er sagt, eine New Yorker Ausstellung, in der kubistische und primitive Kunst zusammengestellt wurde. Ich denke, es könnte sich um die Ausstellung Primitivism handeln, die 1984-85 im MoMA zu sehen war und dann zur nicht weniger problematischen Ausstellung Magicien de la Terre in Paris geführt hat. Guattari hebt mit dem Bezug auf die erwähnte Ausstellung hervor, dass derartige Scheinüberwindungen von gesellschaftlichen Trennungen nur Ungenauigkeiten und Ignoranz gegenüber den jeweiligen Kontexten der Exponate, vor allem aber auch gegenüber dem gesellschaftlichen Kontext der Ausstellung selbst zur Folge hatten und die oberflächlich thematisierten Gräben weiter bestehen lassen, wenn nicht verstärken. Die diversen Beschränkungen, zu denen die Sektorialisierung kapitalistischer Gesellschaften und damit auch im dominanten Kunstfeld geführt hat, diese hält Guattari nicht davon ab, der Kunst gleichwohl eine grundsätzlich, Zitat, dezentrierende Kraft zuzusprechen. Das affirmierte Beispiel ist hier Duchamp. Doch schon eine Seite später schränkt Guattari das wieder ein und grenzt eine Protoästhetik von der Kunstweltästhetik und der Kunstweltkunst ab, um etwas später dann doch wieder auch von der Kunst und nicht nur von der Protoästhetik als immer noch vorhandener Schaffenskraft zu sprechen. Wenngleich, wie Guattari auch betont, die Kunst kein Monopol für das Schaffen hat, bringt sie gleichwohl eine grundsätzliche Befähigung zur Erfindung von mutierten Koordinaten, zur Hervorbringung von unerhörten, nie gesehenen und nie gedachten Seinsqualitäten auf ihren äußersten Punkt. In die schöpferische, also eine gesellschaftliche Kraft, die Guattari manchmal eben mit dem Begriff der Kunst, öfter aber mit dem der Protoästhetik belegt, setzt er eine große Hoffnung. Denn er glaubt, dass, wiederum Zitat, die gesellschaftliche Kreativität dazu berufen ist, ihre alten, strengen ideologischen Kadrierungen zu enteignen, besonders diejenigen, die die Überlegenheit der Staatsmacht garantieren und diejenigen, die aus dem kapitalistischen Markt immer noch eine regelrechte Religion machen. Aber einfach nur auf die Selbstwirkmächtigkeit der protoästhetischen Kreativität zu hoffen, ist zu wenig, wie man sich Guattari zufolge unter anderem interessanterweise ist das jetzt sein Beispiel, am Zustand der gegenwärtigen Psychoanalyse, das Buch ist 1972 erschienen, klar machen kann. Aus ihrer scientifischen Erstarrung könne die Psychoanalyse, so Guattari, nämlich nur unter der Ägide eines neuen Typs, eines prozessualen ästhetischen Paradigmas herausfinden. Nur auf diesem Weg wird sie, die Psychoanalyse, die Kreativität ihrer wilden Jahre vom Beginn des Jahrhunderts wiedergewinnen können. Und damit sind wir nicht nur bei Toscaillès angelangt, sondern auch bei der Frage, wie das neue prozessuale ästhetische Paradigma wieder mit der Psychoanalyse, aber auch mit allen anderen Milieus verkettet werden kann. Letztlich scheint mir nämlich selbst bei Guattari die Fixierung auf einzelne kanonische, häufig modernistische Werke der Kunst zu dominant und damit die Nähe zur sektorialisierten Kunst immer noch groß. Als Einspruch dagegen und Einladung dazu, anders über Ästhetik nachzudenken, verstehe ich die warnenden Anfangszeilen eines Gedichts von Fred Moten, das jetzt schon hinter mir ist. Zum dritten Teil. Toscaillès liest Marx. Zum Zusammenhang zwischen Individuum, Natur und Gesellschaft. Ich fokussiere im Folgenden hauptsächlich auf den Aufsatz Psychopathologie im Licht des dialektischen Materialismus, gerade frisch übersetzt von Stefan Nowotny. Ich hatte das noch nicht zur Verfügung und werde deswegen eine englische Fassung zitieren. Der Aufsatz, der Vortrag ist von 1947. Also ich werde zunächst über Psychopathologie im Licht des dialektischen Materialismus sprechen und von dort aus dann auch einige Bezüge zum ebenfalls gerade von Stefan übersetzten Gesprächstext Praxis des Institutionellen und Politik machen. Toscaillès Überlegungen sind erfrischend, um nicht zu sagen umwerfend Marx-affirmativ. Entgegen den bekannten Kritiken etwa am Humanismus und Anthropozentrismus des jungen Marx, aber auch entgegen den Einwänden gegenüber dem Dialektikbegriff, die Toscaillès sicher alle nicht entgangen sein können, schlägt er ganz andere Lesarten vor. Toscaillès liest Marx so, dass die erwähnten Einwände von vornherein vom Tisch sind. Man kann darüber streiten, ob das eine angemessene Marx-Lektüre ist, aber darum geht es mir nicht. Denn das, was Toscaillès aus Marx und teilweise sogar aus Hegel macht, ist in sich bemerkenswert genug. Toscaillès sieht in Marx den Verfechter eines alles durchdringenden monistischen Materialismus, den er manchmal auch Natur nennt, Und genau deshalb stellt sich die Frage nach einem möglichen Anthropozentrismus oder Humanismus beim jungen Marx überhaupt nicht. Vielmehr sieht Toscaillès bei Marx eine Materie am Werk, die das Sprechen und das theoretische Denken genauso immer wieder über sich hinaustreibt, wie diese Materie die Theorie mit der Praxis und die einzelnen Subjekte mit ihren menschlichen und mehr als menschlichen Umwelten verkettet. Materie ist zugleich das Verbindende und das, was die mentalen oder materialen Verbindungen nie zur Ruhe kommen lässt, sondern in einen Prozess des unablässigen Werdens verwandeln. Und im Sinn genau dieses Werdensprozesses scheint Toscaillès auch den vielfach als zweiwertig gescholtenen Begriff der Dialektik zu verwenden. So schreibt er mit Bezug auf Marx, und das zitiere ich die englische Fassung, "Above all, dialectics teaches us to conceive of everything in terms of development. From then on, spirit, energy, matter can no longer appear as irreducible antinomies. They are stages in the evolution of a whole, of which they are parts." So verstanden ist die Dialektik nicht nur ateleologisch, sondern sicher auch nicht in irgendeiner Zweiwertigkeit gefangen. Wahrscheinlich kommt man Toscaillès Dialektikverständnis viel näher, wenn man von einem Prozess unablässiger und unendlicher Differenzierung spricht, zu dem die sich aufgrund von multiplen äußeren Kräften verändernden Materie in allem führt. Gerade auch in scheinbar ganz vom Mentalen dominierten Prozessen, wo die Rolle der materiellen Kräfte besonders häufig vergessen gemacht wird. Also ich würde sagen, das ist ein Konzept von Materialismus oder vielleicht auch von Dialektik, was sehr an das viel spätere von Althusser, dessen aleatorischen Materialismus erinnert. Oder anders gesagt, auch im alltagssprachlichen, genauso wie im wissenschaftlich-theoretischen, intentional handelnden und wahrnehmenden Handeln, wobei sich Toscaillès für das therapeutische und politische Handeln ganz besonders interessiert, geht es genau genommen ständig um ein Experimentieren mit materialen Grenzen, die zugleich auch Inspiration sind und zur Veränderung führen, wenn man sie nicht mit viel Energie von sich hält. Wobei veränderte mentale Vorgänge auch die Materie verändern bzw. bislang unbekannte Teile der Materie in den Vordergrund treten lassen. In den Worten von Toscaillès: "Action is matter in the Marxist sense and produces matter in the usual sense of the word. There is no thought without a human brain nor person outside of the world. Thought cannot be studied in the abstract, except as part of the total nature of which it is a section." Toscaillès lokalisiert die Verleugnung dieses Materialismus wie Marx in Arbeitsteilung und Privateigentum als den besonders markanten Elementen des Kapitalismus. Denn auch Marx schreibt in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten, die Toscaillès diskutiert, an die Stelle aller physischen und geistigen Sinne ist der reine Sinn des Habens getreten. Die Aufhebung des Privateigentums ist daher die vollständige Emanzipation aller menschlichen Sinne und Eigenschaften. Aber sie ist diese Emanzipation gerade dadurch, dass diese Sinne und Eigenschaften menschlich, also auf eine bestimmte Weise durch Menschen realisiert werden. In den Tieren würden sie anders realisiert, sowohl subjektiv und objektiv geworden sind. Das Auge ist zum menschlichen Auge geworden, im Unterschied zum Hundeauge zum Beispiel. Wie sein des Menschen Gegenstand zu einem gesellschaftlichen menschlichen, vom Menschen für den Menschen herrührenden Gegenstand geworden ist. Wenn man das so versteht, so Marx weiter, sind die Sinne dann unmittelbar in ihrer Praxis Theoretiker geworden. Die Emanzipation der Sinne von der Gewalt des Habens ist zugleich auch die Befreiung in die Sozialität mit anderen und der Natur. Oder wie Toscaillès in seiner Auseinandersetzung mit Marx' Manuskripten sagt, "Society for Marx is humankind's complete co-substantiality with nature, and he urges us to take care to avoid postulating society against any abstraction of the individual. The individual is a social being, is nature." Die Veränderungskraft verströmende und anziehende Materie stellt nicht nur Sozialität her, wenn man sie nicht unterbindet, sektorialisiert und in die pathologische Versteinerung zwingt. Vielmehr ist diese Materie auch die Grundlage des Kreierens, also auch die Quelle der Ästhetik bzw. identisch mit der Ästhetik als Beziehungskunst. In Bezug auf eine solche Ästhetik des Verbindens entwickelt Toscaillès die These, dass die Kreativität der Materie in den fortlaufenden Neu- und Umformungen im Wahnsinn nicht weniger präsent ist als in dem, was wir Kunst nennen. In allen anderen Lebensbereichen, zumindest unter der Herrschaft des Kapitalismus, aber kaum mehr wahrgenommen werden kann. Dabei kann ihre Spur eigentlich in allem Sprechen ausfindig gemacht werden, wie Toscaillès vor allem in Berufung auf Roman Jakobson herausgearbeitet hat. Denn Jakobson spricht von einer grundsätzlich poetischen Funktion aller Sprache, einer Funktion, die natürlich auch wieder oder allerdings mehr oder weniger in den Vordergrund treten kann, beziehungsweise in den Vordergrund zu treten gelassen wird. Am meisten in dem, so auch Jakobson, was als Poesie kanonisiert und sektorialisiert wird. Ob es genau da am meisten hervorkommt, ist noch eine große Frage. Was die Poesie nach Jakobson auszeichnet, eigentlich aber in allen Sprachpraxen schlummert, ist das offensive Arbeiten mit einer unüberschaubaren Anzahl von Verbindungen, die weit über die semantischen Bezüge hinausgehen, nämlich auch lautliche, rhythmische, grafische, haptische und weitere Dimensionen implizieren. An Toscaillès Interesse an den überbordenden, aber meist unbewusst bleibenden materialen Verbindungslinien im sprachlichen Handeln im Allgemeinen und in der Poesie im Besonderen kann kein Zweifel bestehen, zumal er wie Jakobson in der so verstandenen Sprache auch einen Einspruch gegen das sieht, was Guattari die kolonialkapitalistische Sektorialisierung nennt, wonach die Kunst ganz andere Gesetze haben soll als beispielsweise die Politik oder die Medizin. Was Toscaillès aber besonders auszeichnet, ist eine Praxis des, ein Begriff, der kommt bei ihm nicht vor, aber ich führe ihn jetzt mal ein, eine Praxis des poetischen Zuhörens im Sprechen mit Patientinnen. Denn, wie er vor allem in Fonction Poétique ausgearbeitet hat, ist das Wahrnehmen aller Materialien und darin inbegriffen auch semantischen Verbindungen, die im Sprechen anklingen, ein Schlüssel für das Verständnis der sowohl gesellschaftlichen als auch singulären Verhältnisse, in denen jemand sich aufhält bzw. verfangen hat. Oder anders gesagt, es geht seitens der Therapeutin um das Verstehenlernen einer materialistischen Sozialität, also das im Zuhören aktive Hellhören oder Lauterhören und Herstellen von Verbindungen mit den umgebenden Milieus, die im Sprechen immer anklingen. Damit bin ich schon fast bei Fred Moten, wobei ich verbindend zweierlei festhalten will. Toscaillès und Moten teilen einerseits die Auffassung, dass Marx' Verständnis der Materie als Veränderungskraft zu einem Konzept von Sozialität und sozialem Reichtum führt, der in der unbändigen Veränderungsprozessualität lokalisiert werden muss. Ein Beleg dafür bei Moten jetzt in seinem Buch In the Break, An Aesthetics of the Black Radical Tradition, eine Passage aus Marx' Grundrissen, in der Marx den vergesellschafteten Reichtum vom finanziellen Reichtum, der stets nur wenigen zur Verfügung steht, folgendermaßen unterscheidet. Marx spricht häufiger Englisch, was sehr interessant ist. In fact aber, wenn die bornierte bürgerliche Gesellschaft abgestreift wird, was ist der Reichtum anderes als die im universellen Austausch erzeugte Universalität der Bedürfnisse, Fähigkeiten, Genüsse, Produktivkräfte etc.? Es kommt zu einer Kaskade von rhetorischen Fragen, wo Marx immer wieder ansetzt. Man müsste eigentlich ergänzen, was anderes als der echte Reichtum ist, das absolute Herausarbeiten seiner schöpferischen Anlage ohne andere Voraussetzung als die vorhergegangene historische Entwicklung aller menschlichen Kräfte als solcher. Was wäre es anders, als wo dieser Reichtum nicht produziert wird in einer Bestimmtheit, sondern in seine Totalität produziert wird? Nicht irgendwas Gewordenes zu bleiben sucht, sondern in der absoluten Bewegung des Werdens ist. Also das ist nicht Guattari, das ist Marx. Moten und Toscaillès sind darüber hinaus erstaunlich einig in einer sehr interessanten Kritik an Marx, nämlich an seinem ausschließlich negativen Verständnis des Tauschwertes, der Marx zufolge vom Markt bestimmt wird, dessen Kapriolen die Menschen nicht kontrollieren können, sondern ihnen einfach ausgeliefert sind. Und dies im Unterschied zu dem von Marx zufolge dem Menschen viel näher stehenderen und wichtigeren Gebrauchswert, der sich daran bemisst, dass und wozu die Einzelnen eine bestimmte Ware gebrauchen können. Aus dieser marxischen Sicht können die billigsten Sachen, das kennen wir alle, den allergrößten Wert haben und das Lebensnotwendigste kann obszön teuer sein. Also das ist immer das böse kapitalistische Tauschwert im Unterschied, weil er halt eben nicht kontrollierbar ist, im Unterschied zum Gebrauchswert. Gegen diese marxische Dichotomie, die, glaube ich, die fast alle Marxistinnen für richtig halten, gegen diese marxische Dichotomie halten allerdings sowohl Toscaillès als auch Moten dem Tauschwert zugute, dass er die Menschen miteinander in Verbindung bringt. Wenngleich oft in völlig pervertierte Verbindungen, so schreibt Toscaillès in Praxis des Institutionellen und Politik, Ohne Tauschwerte gäbe es keinerlei Möglichkeit, irgendeinen Markt zu konstituieren, der auf den Überschüssen der einen und den Mängeln der anderen basiert. Nichts würde den Übergang aus den vertrauten Strukturen sehr reduzierten, geradezu aneinander geklebten Menschengruppen erlauben. Nichts würde den Übergang erlauben zu jenem Raum, der der Politik eigen ist. Kommen wir jetzt auch schon zum vierten und vorletzten Punkt. Fred Moten liest Marx im Sinne einer Ästhetik der Sozialität. Moten liest Marx' Unterscheidung zwischen Tausch- und Gebrauchswert von jenen Waren her, die Marx nicht denken kann. Versklavte Menschen, die sowohl verkauft wurden und zugleich Subjekte des Strafrechts waren, um nur einen der vielen Widersprüche des Racial Capitalism zu nennen. Moten zufolge bringen diese menschlichen Waren nicht nur Marx' Aufteilung durcheinander, sondern auch den kapitalistischen Warenaustausch. Sie eröffnen etwas Drittes neben dem aus Marx' Perspektive entfremdeten Warenaustausch einerseits und dem Marx zufolge authentischen Gebrauchswert andererseits. Etwas Drittes, das Moten als Social Life, als Sozialität und Austausch jenseits der Gemeinschaft der possessiven bürgerlichen Subjekte bezeichnet. Gleichzeitig und darüber hinaus realisieren die sprechenden Waren, wie Moten versklavte Menschen, und damit macht er sich über eine bestimmte Stelle bei Marx lustig, auf die ich jetzt nicht eingehe. Gleichzeitig und darüber hinaus realisieren die sprechenden Waren, wie Moten versklavte Menschen auch nennt, in und mit ihrem Leben etwas, was Marx sich nur in der Zukunft, genauer gesagt nach der Aufhebung des Privateigentums vorstellen kann, nämlich die Emanzipation aller menschlichen Sinne zu Lasten des einen im Kapitalismus alles dominierenden Sinn des Habens. Anders als Marx lokalisiert Moten den Zustand, in dem die Sinne und das Denken sich so voll und radikal entfaltet haben, dass wir nicht mehr unterschieden werden können, weil auch das Schreien, Riechen, Singen, Denken ist und das Denken eine sinnliche Alltagspraxis, nicht in der Zeit nach der Aufhebung der bürgerlichen Gesellschaft und am Ende des Privateigentums. Vielmehr findet Moten diesen Zustand beispielsweise im Schreien, Sprechen, Singen, ist so ein Wort, einer versklavten Person namens Aunt Hester, während sie ausgepeitscht wird. Er bezieht sich damit auf die viel diskutierte Eröffnungsszene im Buch Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, eben von Frederick Douglass, dem Neffen von Aunt Hester. Eine Begebenheit, die Douglass als jenes Most Terrible Spectacle bezeichnet, mit dem er als Kind in das Leben eines versklavten Menschen subjektiviert wurde. Moten liest Douglas' Bericht von den Schreien seiner Tante, die auf die Flüche ihres Auspeitschers antwortet, ein Zitat, "heart-rending shrieks from her and horrid oaths from him", mit den von Douglas an mehreren Stellen seiner Autobiografie auftauchenden Gesänge der versklavten Menschen zusammen und sieht eine Kontinuität zwischen ihnen, die man auch noch in Abby Lincolns Schreien, Sprechen, Singen im Wechsel mit dem Schlagzeug von Max Roach hören könne. Ihr aller Widerstand in und mit der ästhetischen Sozialität eröffne kein danach, sondern im Jetzt eine ansteckende Intensität und Relationalität der Widersetzlichkeit. Ein Raum des universellen Austausches, hier zitiert Moten wieder Marx, um es mit der Grundrissepassage zu sagen. Genau diesen universellen Austausch in einer niemandem gehörenden Sozialität bezeichnet Moten bewusst als Exchange before Exchange, ein Austausch vor, aber auch im Warenaustausch. Damit durchkreuzen die sprechenden Waren die Dichotomie von Tausch und Gebrauchswert, denn ja, die sprechenden Waren stehen untereinander mit allen anderen Waren erzwungenermaßen im Warenaustausch, aber auch nein, die sprechenden Waren gehen nicht im Warentausch auf und genauso wenig in der Möglichkeit des nach Marx authentischen Gebrauchswerts. Vielmehr haben sie von Anfang an einen Austausch der Sozialität und der Sorge umeinander aufgebaut, der sich sowohl dem Warenaustausch als auch den Gebrauchswertlogiken entzieht. Eine Sozialität, die sich gegen die Kontrolle und Vernichtung von Relationen des Freien im Sinn von nicht gleichmachenden Austausches formiert habe. Seit seinem ersten Buch In the Break entwickelt Moten immer neue Variationen dessen, was er Social Aesthetics, Aesthetics of Social Life oder schlicht Performance nennt. Er meint damit nicht so sehr isolierte ästhetische Praktiken und auf gar keinen Fall Kunstwerke, sondern das performative Herstellen von Verbindungen mit anderen Praktiken der Sozialität, insbesondere solchen, die sich gegen ihre Auslöschung gewehrt haben. Mit anderen Worten, es geht in Motens Ästhetik der Sozialität um die Herstellung oder vielmehr eigentlich immer Weiterbildung von Ensembles unterschiedlicher Praktiken des Gemeinsamen. Der Begriff des Ästhetischen bezieht sich dabei nicht so sehr auf Objekte, sondern auf verschiedene Arten des Verbindens und Konstellierens. Ein solches Ensemble nennt Moten Uncle Tolliver. Es findet sich in Motons fast 100 Seiten langem Text Knowledge of Freedom. Moton führt dieses Ensemble mit folgendem Zitat ein. In Nansemond County, Virginia, a slave known as Uncle Tolliver had been indiscreet enough to pray aloud for the Yankees. The master's two sons ordered him to kneel in the barnyard and pray for the Confederacy. But this stubborn old man prayed even louder for a Yankee triumph. With growing exasperation, perhaps even bewilderment, the two sons took turns in whipping him until he finally, still murmuring something about the Yankees, collapsed and died. Dieser Bericht über Uncle Tolliver findet sich in einem Buchkapitel von Leon Littwacks historischer Studie Been in the Storm So Long, in dem mit The Faithful Slave überschriebenen Kapitel. Littwacks Buch stellt Moton zufolge eine mehrfache und vielstimmig improvisierende Wiederholung dar. Zunächst einmal wiederholt Uncle Tolliver, alle Prügel missachtend, sein Gebet für die Yankees, zu einer Zeit, als die Yankees zumindest auch die Sklaverei abschaffen wollten und deshalb für Uncle Tolliver der Inbegriff von Freiheit waren. Uncle Tolliver wird seinerseits für das wiederholte Gebet wiederholt so lange geprügelt, bis er stirbt, ohne dass er aufgehört hätte, sein Gebet für diejenigen zu wiederholen, die Befreiung bringen sollen. Seine Gebete werden erneut von Historiker Leon Littwack in Been the Storm So Long wiederholt, einem Buch, das sich den mehr als 2000 Interviews widmet, die nach dem amerikanischen Civil War mit Menschen geführt wurden, die mit dem Ende dieses Kriegs Freiheit von der Sklaverei erlangten, zumindest formell. Und Moton greift das wiederholte Freiheitsgebet von Littwack seinerseits auf, oder genauer, Moton erläutert den Bezug zwischen Uncle Tolliver und Littwack als ein Ensemble. Als ein Ensemble, das auf der ursprungslosen Grundlage eines wiederholten Gebets, einer Freiheitsperformance, deren Wiederholung improvisiert und eine Gemeinschaft des Glaubens an die Freiheit instituiert. Moton nennt das skizzierte Ensemble später auch eine Non-Exclusionary Universality, in der Uncle Tolliver genauso wichtig ist wie Littwack, und zwar in dem Moment, in dem sie anfangen, auf andere zu hören und mit dem Gehörten zu improvisieren. Obwohl, wir haben es immer mit Texten zu tun eigentlich. In einer solchen Ensemblage lösen sich die Identitäten auf, beziehungsweise es kommt nicht auf sie an. Das einzig Entscheidende ist, ob jemand sich der hörenden Improvisation oder vielleicht auch mal der sehenden oder der riechenden Improvisation verschreibt und damit das Vorausgegangene als Teil einer Improvisation erfahrbar macht, die schon längst begonnen hat und weitergeht. Ohne dass Littwack angefangen hätte, die Geschichte von Uncle Tolliver weiterzuerzählen und ohne dass Uncle Tolliver so verrückt gebetet hätte, dass jemand auf seine Anrufung geantwortet hätte, erst mit Schlägen, die auf die Gebete antworteten und dann mit der rezitierenden Wiederholung des zu Tode geprügelten und bis in den Tod betenden Seiten Littwacks, gäbe es dieses Ensemble nicht, in dem die Identitäten zerfallen und eine nicht exklusive Universalität sich eröffnet. Und die Identitäten zerfallen hier tatsächlich oder vielleicht eher, sie fallen einander zu. So schreibt Moton, Littwack's identity becomes, in the dissemination of Uncle Tolliver, the identity of Uncle Tolliver. That identity requires that thought of a whole that moves through differentiating notions of identity. Dabei handelt es sich um ein offenes Ganzes, das nur ganz und nur offen ist, weil es dank der vielen Variationsbeziehungen oder Differenzierungsbeziehungen voneinander differierender Singularitäten entsteht. Und es ist ein Ganzes, in dem Onkel Tolliver genauso wichtig ist wie Littwack und wie Moton, ohne dass damit verschleiert würde, dass dieses Ensemble die Geschichte eines Mannes improvisiert. Zitat Moton, who could not tell his story as a matter of law and a matter of the materiality of his life and death. But the mediation that gives us that story does not obscure the position and situation spoken through his silence. Als Ensemble ist Uncle Tolliver Littwack und trotz aller Verschiedenheit Littwack ist Uncle Tolliver. Zusammen mit noch viel mehr anderen sind sie ein sich über große Abstände hinweg findendes Ensemble, in dem niemand am Rand oder im Zentrum steht. The improvisation of the singular identities of Littwack and Uncle Tolliver and the totality generated by lingering in the music that airily fills the space between them, schreibt Moton. They speak in ensemble and are written there in a moment at which we are given, through the mediation of improvisation, the whole of the history of the whole. Uncle Tolliver is not the recording of a differentiated, repressed and oppressed ego by another ego in search of affirmation. sondern er performt und ist Teil eines Ensembles je singulärer und damit sehr verschiedener Einsätze, die in einem Verhältnis wechselseitiger Affizierungen stehen. In diesem Affizierungsverhältnis wäre das Frühere nicht früher ohne das Spätere. Ja, es wäre überhaupt nicht ohne ein Aufgreifen der schon lang angefangenen Improvisation durch andere. So nennt Moten den Historian Leon Littwak auch Uncle Tollivers so besessenes wie vom Besitzdenken befreites Medium. Moten fügt dem Ensemble von Uncle Tolliver später noch die schwarzen Aktivistinnen Olaudo Equiano, Mary Prince und Ellen Butler hinzu, einem Ensemble, in dem es zwar viele Unterschiede zwischen den Ensemblemitgliedern gibt, aber keine so dualen und kategorialen wie die zwischen Subjekt und Objekt, frei und unfrei, schwarz und weiß, Männer und Frauen. Moten spricht von einer not so much self-performed or self-presented, but richly, internally differentiated and externally transverse black and social operation performed out of self and representation. Also hinaus aus dem Selbst und hinaus aus der Repräsentation. Und diese offene Differenzialität ist es, die die spezifische Ästhetik des Ensembles ermöglicht, nämlich die Ästhetik einer zum Anfang und zum Ende hin offenen Rezitation und Improvisation, die im Verschieben neuer Zusammenhänge webt und die Disziplin des Wissens, der Poesie, der Musik, der Performance und des Gebets quert. Was Moten in diesem Aufsatz Knowledge of Freedom, Ensemble, Improvisation, Rezitation oder Performance nennt, bezeichnet er an anderen Stellen, ich habe schon darauf hingewiesen, als Aesthetics of Social Life, Aesthetics of Sociality, Social Aesthetics oder einfach Study. Diese Vielzahl von Begriffen, die weniger Synonyme als vielmehr Akzente derselben ästhetisch-sozialen Praxis sind, macht offensichtlich, dass die von Moten verteidigte und praktizierte Sozialität sich den Aufteilungen der Moderne zwischen Politik, Moral, Wissen, Kunst etc. nicht fügt. Zudem geht es um ein Aufeinanderbezogensein, das mehr als intersubjektiv, also zwischen Subjekten aufgespannt ist, sondern die Grenzen des modernen, selbstbestimmten Subjekts selbst sprengt zugunsten eines Gemeinsamen, das sich nur durch ein dichtes Geflecht der sinnlichen, affektiven und wissenden Wiederholungen, Rezitationen, Improvisationen möglich ist. Wenn es überhaupt noch möglich ist, die ästhetische Dimension dieser Sozialität zu isolieren, dann ist sie in bestimmten Weisen der Bezugnahme jenseits der Repräsentation zu finden, also nicht in Dingen, sondern in Formen der Bezugnahme. Statt etwas über Uncle Tolliver zu sagen, geht es der Ästhetik der Sozialität, die Moten theoretisiert, indem er sie praktiziert, darum, Uncle Tolliver zu variieren und fortzusetzen, seine Geschichte anders zu erzählen. Es geht darum, seinen Glauben an die Freiheit als etwas zu behandeln, was die Subjektgrenzen gesprengt hat und weiterhin sprengt, um die respektvoll sich angleichende, aber nie gleich werdende Wiederholung einer Einsicht, einer Frage, eines Glaubens, einer Geste, eines Bilds, eines Timbres, eines Worts. Ein Wiederholen und Variieren, das neben den Grenzen des Subjekts auch die zeitlichen Grenzen des Vorher und Nachher aufsprengt. Diese Sozialität sprengt die Grenzen des liberalen Subjekts genauso wie die der Nation, auch die Trennungen zwischen Hautfarben, Klassen und Geschlechtern. Das kann aus der Perspektive der Hegemonialität des neokolonialen Kapitalismus, aber auch der dazugehörigen Ästhetik gar nicht anders, denn als Kritik, als vielfacher Angriff verstanden werden. Aus der Perspektive der Ästhetik der Sozialität geschieht diese Kritik allerdings eher nebenher, wenn überhaupt, denn es geht ihr in erster Instanz um die affirmative Praxis einer nicht repräsentativen, ästhetisch-materiellen Bezugnahme, die eine Bezugnahme des Haltens und Ermöglichens ist. Jetzt kommt ein mini fünfter und letzter Abschnitt. Wie das Ensemble von Aunt Hester, Frederick Douglass, Abby Lincoln, Max Roach und so vielen mehr, jedoch auch das Ensemble von Uncle Tolliver deutlich macht, ist das ästhetische Paradigma nicht neu. Aber das, worauf dieses Paradigma zielt, eine Ästhetik der Sozialität, einer Sozialität der materialen Beziehungen, muss zumal im kolonialen Kapitalismus immer wieder neu gefunden und erfunden werden. Sei es, um in der therapeutischen Praxis andere zu heilen, sei es wie in Motens Ensemble, um den Wahnsinn der Vernichtung mit einem vielfach geteilten und transversal gehaltenen Gemeinsamen entgegenzutreten. Die Übergänge sind fließend und oft schmerzlich. Also zwischen der therapeutischen und Modens ästhetischer Ensemblepraxis. Und letztlich sind beide therapeutisch und ästhetisch natürlich. So sagt Abby Lincoln in einem Interview von 1996 über das Triptychon Prayer, Protest, Peace, in dessen Call-and-Response-Struktur Moten Aunt Hester hört und in dessen Prayer-Teil man auch Uncle Tolliver hören kann, das folgende. The first time I sang Triptych was at this festival, and we were all sick and crazy. That's true. We were all in and out of the hospital. Mingus was bonkers, so was Roach. We had done something in this East 74th Street Theater, but we didn't have enough peace amongst us. You have to really have peace and understand to do something original, to bring something new. We were all crazy. I mean, we were too crazy to change things. Frail, you know. We all had our problems. So we would go from the theater to the hospital and come and get Roach in a straitjacket. It wasn't easy because they make things difficult for us, so that we will abandon the music.
Trans-Transar.